Elektroauto News. Der Podcast rund um das Thema Elektromobilität. Mit aktuellen Entwicklungen, Diskussionen, Interviews und vielem mehr.
Stell dir mal vor, ein einziges Unternehmen bestimmt seit 10 Jahren, was du in deiner Stadt fürs Laden deines E-Autos zahlst. Und das Ganze ohne Wettbewerb. Genau darüber spreche ich in der aktuellen Folge mit Konstantin Schwab, Gründer und CEO von Wirelane. Konstantin hat 2012 eines der ersten Tesla Model S persönlich von Elon Musk übergeben bekommen und ist seitdem tief in der Welt der Ladeinfrastruktur unterwegs. Wir reden darüber, wie Wirelane vom Hotel übers Fitnessstudio bis zum Supermarkt seine Geschäfte aufgebaut hat und auch darüber hinaus. Und warum ausgerechnet Monopole von Stadtwerken aus seiner Sicht das größte Problem beim Ladehochlauf in Deutschland sind. Wir gehen direkt rein ins Gespräch mit Konstantin. Viel Spaß damit. Hi Konstantin, schön, dass du heute hier bei uns zu Gast bist. Das letzte Mal habe ich dich auf der Bühne sehen dürfen bei eurem 10. Geburtstag von Wirelane in München, wo ich zu Gast sein durfte. Leider sind wir da nicht ins Gespräch gekommen, haben hier jetzt aber wenig die Zeit zum Austausch. Magst du dich mal selbst kurz vorstellen für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen oder noch nicht so tief in der Welt der E-Mobilität drin sind?
Ja, hi Sebastian und freut mich auch sehr, dass wir das heute nachholen können. Ich bin der Konstantin, bin seit mittlerweile 20 Jahren im Bereich erneuerbare Energien tätig, ursprünglich mal im Aufbau und Betrieb von Solarkraftwerken. Da gibt es eine Firma, die ich nach wie vor betreibe, die heißt Plan Energy und da habe ich in verschiedenen Ländern Solarkraftwerke entwickelt, als die erneuerbaren Energientarife besonders attraktiv waren und bin über die Solarenergie dann auch sehr früh Fan der Elektromobilität geworden, habe dann recht früh in 2012 ein Elektroauto gekauft und war von Anfang an begeistert von diesem Fahrzeug und dachte mir, auch in dem Bereich müsste es ja wirtschaftliche Chancen geben und weil ich leidenschaftlicher Unternehmer bin, habe ich dann vor mittlerweile, du hast es gerade schon gesagt, 10 Jahren Wirelane gegründet und mit Wirelane betreiben wir Ladeinfrastruktur im öffentlichen und halböffentlichen Raum, primär in Deutschland.
Das erste E-Auto, das hatte ich ja auch in München mitbekommen, das war jetzt nicht irgendein E-Auto, sondern das wurde ja auch von jemandem übergeben, der dann doch ein bisschen Gewicht auch in der Welt der E-Mobilität hat. Das war ja vielleicht auch schon so ein Fingerzeig für deinen weiteren Weg dann. Das war ein Tesla und den hattest du auch, wenn ich es richtig in Erinnerung hatte, von Elon Musk übergeben bekommen.
Ja, so ist das. 2012 war Tesla eine sehr, sehr kleine Firma eines visionären Gründers. Elon Musk, du hast es gerade schon erwähnt, hat Tesla natürlich mit dem Wunsch und dem klaren Willen verknüpft, dass eben E-Mobilität die Zukunft der Mobilität sein soll. Und eins der ersten 100 Model S durfte ich dann tatsächlich damals entgegennehmen als stolzer Besitzer eines Elektroautos. Und 2012 war das tatsächlich so exotisch, dass man da überall noch darauf angesprochen wurde, wenn man ein Elektroauto vorgefahren ist. Und aus dieser Bewunderung für dieses Vorhaben von Elon Musk ist dann später, wie ich auch zugeben muss, tiefe Abneigung geworden. Für mich ist völlig unerklärlich, wie jemand, der mit so einer positiven Vision angetreten ist, sich dann so verirren konnte gedanklich. Aber so ist es nun mal. Powertripping nennt man das, glaube ich, auf Englisch, dieses Phänomen. Nichtsdestotrotz, wir sind als Wirelane diesem Thema treu geblieben und ich freue mich umso mehr, dass wir nach wie vor Teil dieser Branche sind.
Genau, die Diskussion müssen wir, glaube ich, nicht aufmachen. Da sind wir auch einer Meinung. Da wird es jetzt auch nicht viel zu diskutieren geben aus meiner Sicht. Für mich ist dann eher spannend, 2012 waren ja E-Autos erstmal die Ausnahme. Ladestationen werden ja noch weniger am Start gewesen sein. War das dann auch mit der Grund dafür, warum du dich mehr mit dem Thema beschäftigt und auseinandergesetzt hast?
Ja, absolut. Die Idee zu Wirelane, die war im Prinzip schon am ersten Tag geboren, als ich mit dem Auto auf die Autobahn gefahren bin und nach circa 200 Kilometern eben das erste Mal laden musste. Auf der deutschen Autobahn kriegt man so einen Akku, insbesondere 2012, als die noch nicht so groß war, relativ schnell leer. Und da bin ich dann an einer Ladesäule der Stadtwerke in München gelandet. Das war damals, soweit ich mich erinnere, die erste Ladesäule, die es in München überhaupt gab. Die Stadt hier an der Handwerkskammer am Münchner Ostbahnhof. Und ich war dann eben mit dem Auto vor der Ladesäule und habe versucht, diese Ladesäule zu aktivieren. Da stand dann eben Karte anhalten an dieser Ladesäule und in grenzenloser Naivität bin ich davon ausgegangen, dass da meine Kreditkarte gemeint wäre. Du als E-Mobilist weißt, dass dem nicht so ist. Damit war eine RFID-Karte genannt, die ich aber natürlich nicht hatte. Und damals um 21 Uhr, nachdem eben die Übergabezeremonie vorbei war und ich das Auto dann eben spätabends laden musste, war die Nummer der Stadtwerke München, die auf der Ladesäule aufgeklebt war, auch nicht mehr erreichbar. Und das Auto habe ich dann dort stehen gelassen und das stand dann auch die nächsten 4 Wochen dort, weil nämlich diese RFID-Karten, die ich gebraucht hätte, um die Ladesäule zu aktivieren, noch gar nicht gedruckt waren. Also insofern, es war ein völlig verrücktes Erlebnis und war aber auch irgendwie damals schon total offensichtlich, dass dieses Thema der Ladeinfrastruktur ein sehr, sehr dominierendes bleiben wird im Markt der Elektromobilität. Und so kam es ja letztlich dann auch. Noch deutlich komplexer und herausfordernder, als ich mir das jemals erträumt hätte. Aber am Ende muss man sagen, was wir mit Wiley machen, das ist nach wie vor natürlich das zentrale Thema der Elektromobilität, zumindest aus meiner Sicht. Und wenn wir die Frage der Ladeinfrastruktur nicht gelöst kriegen, dann werden wir den Markt als Ganzes nicht gelöst kriegen.
Was macht ihr denn genau mit Wirelane, wenn du das mal zusammenfassend sagen kannst?
Ursprünglich haben wir mal eine Software programmiert. Diese Software, die nannte sich dann später E-Mobility Service Provider Software. Da gibt es viele Firmen, die das nach wie vor ausschließlich machen. Wir haben für uns dann festgestellt, dass mit der Software allein, also Abrechnungssoftware, geht es konkret um die Frage, wie bezahle ich denn eine Ladetransaktion, dass mit dieser Lösung alleine zu wenig Geld verdient wird. Und wir haben das dann aufgefächert, haben die Wertschöpfung verlängert und haben dann auch irgendwann Hardware dazu genommen. Da haben wir eine eigene Produktlinie, die nennt sich Light in Charge. Das ist unser Standardprodukt, was wir tausendfach im öffentlichen und halböffentlichen Raum in Deutschland verbaut haben. Und als wir dann gemerkt haben, dass Software und Hardware alleine eben auch noch nicht wirklich interessant ist als Business Case, haben wir den Betrieb der Ladeinfrastruktur mit dazu genommen und sind dann zu einem CPO, ChargePoint Operator geworden. Und ich glaube, was uns relativ einzigartig macht, und da haben wir viele Kämpfe gefochten, auch mit unserer Gesellschaft und Investoren und verschiedenen Stakeholdern, dass es dann eben auch so bleibt bei Wiley, ist, dass wir unsere Wertschöpfung quasi, muss ich dir vorstellen, die ist vertikal komplett integriert. Also das heißt, wir schreiben unseren eigenen Softwarecode, wir lassen unsere eigene Hardware bauen, das komplette geistige Eigentum liegt bei uns und wir sind auch selber Betreiber, machen also auch die Projektentwicklung und die Finanzierung der Ladeinfrastruktur. Und das alles aus einer Hand hat sehr, sehr viel Geld gekostet. Das will ich auch gar nicht verschweigen. Auf der anderen Seite aber natürlich, wenn du relativ groß denkst und wir wollen eben einer der führenden Player in dem Bereich sein, sind mit knapp 4000 Ladepunkten, sofern mich meine Zahlen da nicht täuschen, in Deutschland auch mittlerweile im Bereich Destination Charger die Nummer 1. Es gibt natürlich auch noch eine EnBW und Tesla, die machen aber ein anderes Geschäftsmodell. Da reden wir dann von High Power Charging. Aber in dem Bereich sind wir die Nummer 1 damit. Und wenn du in der Dimension denkst, dann macht sehr viel Sinn, die Wertschöpfung aus einer Hand in einer Firma zu entwickeln, weil du natürlich ganz, ganz anders auch auf Probleme reagieren kannst. Wenn der Ladesäule nicht funktioniert, dann haben wir halt selber unsere Ersatzteile und haben selber unsere Leute, mit denen wir rausgehen können und das Problem auch lösen können. Aber das war eben vor 10 Jahren alles noch nicht klar. Insofern, sowas, was Wiley heute macht, war damals definitiv nicht Teil meiner persönlichen Idee für Wiley, aber es ist dann über die Jahre geworden.
Aber das ist ja meist so, dass die Unternehmen dann entwickeln, weiterentwickeln in dem Fall auch und in dem Fall ja auch richtig, sag ich mal, wenn man in die Skalierung gehen will, wie du es entsprechend ausführst und dann am Ende natürlich auch noch entsprechend Margen mitmachen möchte, muss es wahrscheinlich genauso gehen, wie euch jetzt der Pfad hingeführt hat. Jetzt seid ihr, du hast gesagt, Destination Charging, halböffentlich, öffentlicher Bereich. Das heißt, ich treffe euch dann vor allem auf Firmengeländen mit an oder auch in Städten dann. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich da jetzt noch keine Berührung mit euch hatte?
Also unser erstes Zielsegment, so nennen wir das, war die Hotellerie in Deutschland. Das war für uns ganz wichtig am Anfang, weil wir da sehr, sehr klar verstanden haben, was brauchen die Kunden. Das ist in erster Linie ein Anbieter, der ihnen dieses Thema komplett aus der Hand nimmt, weil sie damit eigentlich nichts zu tun haben wollten. Also wenn du jetzt mal einen Kunden von uns vorstellst, wie Motel One, ja, die also deutschlandweit viele, viele Hotels betreiben, die haben sehr früh verstanden, dass ein Großteil ihrer Kunden, das sind oft Geschäftsreisende, eben über Ladeinfrastruktur im Hotel verfügen müssen, weil die von ihrem Arbeitgeber ein Elektroauto gestellt kriegen. Nehmen wir mal so eine Firma wie SAP, die also sehr früh auf Elektromobilität gesetzt hat. Wenn die jetzt im Außendienst Mitarbeitende durch Deutschland schicken, dann erwarten die das von einem Hotel, das vor Ort eben entsprechend Ladeinfrastruktur bereitgestellt wird. Und da gehen die Herausforderungen dann schon gleich los. Dann ist es für das Hotel oft überraschend gewesen, dass da eben ein eigener Stromanschluss dann hin muss und die IT auch nicht übers Hotel laufen darf aus Sicherheitsgründen, sondern über einen eigenen Industrierouter. Und dann geht es auch um das Thema Abrechnung. Es liegt ja in Deutschland alles unterm Eichrecht. Und dann hätten sie gerne noch ein Kreditkartenterminal, dass die Leute auch mit sehr einfachen Methoden wie zum Beispiel Apple Pay und Google Pay bezahlen können. Und all diese Dinge, da stellt sich dann eben für die Location-Partner, so nennen wir die eben, um Hotels nochmal als Beispiel zu zitieren, stellt sich sehr schnell die Frage, macht das denn Sinn, dass wir das alles selber machen? Und da kommen die dann eigentlich sehr schnell auch zu dem Entschluss, dass sie es nicht selber machen wollen. Und ich verstehe das auch, weil wir als Wiley auch da sehr teuer bezahlen mussten dafür, um erstmal zu verstehen, ab wann man überhaupt Geld verdienen kann in diesem Markt mit diesem Modell. Und nach allem, was wir heute verstehen, brauchst du halt tausende von Ladepunkten, damit du als ChargePoint Operator profitabel wirtschaften kannst. Und die Hotellerie war dann das erste Zielsegment. Das haben wir dann sehr konsequent für uns erschlossen, um dir dann ein Gefühl zu geben, von den 20 größten Hotelketten in Deutschland sind 16 unsere Location-Partner. Also da sind wir sehr, sehr dominant in dem Bereich. Und dann nach der Hotellerie ging es dann weiter mit anderen Zielsegmenten, wie zum Beispiel der Fitnessbranche. Da sind wir eben auch sehr stark. Wir sehen da einen super Use Case, werden die Leute ins Gym gehen, wollen die ihr Auto laden und es kommen erstaunlicherweise doch sehr viele Leute mit dem Auto auch ins Gym. Das macht erstmal wenig Sinn, aber es ist halt einfach so, da gibt's große Parkplätze und dann wollen die aber eine andere Art von Technologie, weil mit einer AC-Ladesäule, wie wir sie als Wiley entwickelt haben, kommst du da halt eben nicht besonders weit und dann haben wir halt eben unser Portfolio um DC ergänzt und so ging es dann eben munter weiter, ja. Und von den Gyms sind wir dann zu Supermärkten gekommen, da haben wir als Alnatura einen ganz, ganz tollen Partner gefunden. Da braucht man aber nochmal schnellere Ladepunkte, da reicht dann eben nicht mehr 50 kW wie bei dem Gym, sondern brauchst dann 200 oder sogar 400 kW. Und entlang dieser verschiedenen Use Cases haben wir halt eben festgestellt, dass wir unser Produktportfolio immer weiter auffächern müssen. Und so sind wir eigentlich mittlerweile fast überall unterwegs, um Krankenhäuser noch zu nennen. Da sind wir zum Beispiel auch ziemlich stark. Aber natürlich eben auch bei On-Street-Charging im öffentlichen Raum, wo wir über Ausschreibungen gehen. Immer wenn geparkt und geladen wird für längere Zeiträume, dann ist das im Kern unser Zielsegment. Was wir nicht machen, um es negativ abzugrenzen, ist zum Beispiel entlang der Autobahn. Also dieses Deutschlandnetz zum Beispiel, da haben wir uns einfach nicht beteiligt. Das ist nicht unser Geschäftsmodell, sondern wir gehen wirklich dahin, Destination Charging, wie man in unserer Branche sagt, wo längere Lade- und Standzeiten sind.
Ist ja auch nachvollziehbar oder gut, wenn man sagt, okay, man hat einen Bereich, von dem man sich deutlich abgrenzt. Damit hat man die anderen Märkte für sich klar definiert, auch schlussendlich, und kann dann dementsprechend reingehen. Wenn wir jetzt gerade mal bei dem Beispiel mit Supermärkten auch bleiben, Discountern, Shopping sozusagen, ist das was die Unternehmen dort auch schon verstanden haben, dass man sagt, das ist ein Hygienefaktor mittlerweile, so wie bei dem Hotel, dass das einfach vorhanden sein muss, damit unsere Kunden dann auch zu uns kommen und sind dann dementsprechend auch bereit, gewillt zu investieren in euch, in euren Service sozusagen? Oder muss man dann noch immer arg viel Überzeugungsarbeit leisten?
Ja, man muss da nochmal unterscheiden, weil du jetzt gerade Discount angesprochen hast. Also Alnatura ist jetzt wieder ein anderes Beispiel, das ist wiederum eine Nische innerhalb dieser Lebensmittelmärkte, wenn du jetzt sowas wie Aldi und Lidl ansprichst, das ist kein Partner von uns und ich kann nicht für die sprechen, aber wenn ich mir anschaue, wie die in dem Bereich aufgestellt sind, dann gehe ich mal schwer davon aus, dass sie das absolut als Teil ihres Kernangebotes betrachten mittlerweile und man sieht ja auch, dass sie da mit sehr günstigen Preisen rausgehen. Ich gehe davon aus, dass es immer wichtiger wird, dass alle, die im Bereich Retail unterwegs sind, eben Ladeinfrastruktur als Teil ihrer Lösung mit anbieten. Zumal, das darf man auch nicht vergessen, jetzt ist Lebensmittel ja noch etwas, natürlich wird es auch übers Internet verschickt, aber es gibt noch sehr, sehr viele Menschen, die Lebensmittel tatsächlich stationär einkaufen. In anderen Bereichen, wenn du jetzt mal sowas wie Haushaltselektronik anschaust, da geht es um ganz andere Fragestellungen. Da geht es um die Frage, wie kriege ich die Leute überhaupt noch zum Shopping-Erlebnis? Fashion, anderes Thema. Also es gibt viele Bereiche, Verticals innerhalb des Einzelhandels, in dem aus meiner Sicht sehr, sehr viel passieren muss, damit wir die Leute nach wie vor dorthin bekommen und die nicht abwandern zu den großen Online-Ketten oder Retailern. Und deswegen denken wir, dass es ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil eines Einkaufserlebnisses ist.
Vielleicht jetzt nochmal den Sprung zurück zum Hotel, was ich auch noch fragen wollte. Du hast jetzt vorhin gesagt, dann kommen Hotels, Hotelketten, 16 der 20 größten auf euch zu, machen das mit euch zusammen in der Partnerschaft. Macht man das auch, weil man es alleine gar nicht profitabel hinbekommt und da eher drauflegt in puncto Ressource, sei es Zeit, Geld, Mitarbeiter, die man investiert? Und kriegt man es eigentlich in der Skalierung auch nur hin, wenn man so einen Partner wie Wirelane dann eben an der Seite hat?
Ja, exakt so, wie du es gerade gesagt hast, betrachten wir auch den Markt und das deckt sich ja auch damit, dass sehr, sehr viele von diesen Location-Partnern am Ende eben zu uns kommen. Du musst dir vorstellen, wir machen aus Wirelane Sicht ja für den Kunden erstmal alles. Also das heißt, der Location-Partner muss uns, nachdem er den Vertrag unterschrieben hat, überhaupt nichts mehr liefern. Wir kümmern uns um einen eigenen Stromanschluss, eigenen Zähler. Wir kümmern uns um die Verkabelung vor Ort. Wir kümmern uns um den Aufbau der Ladeinfrastruktur, den Betrieb, Service, Wartung. Es gibt jährliche DGUV-Kontrollen, die dafür nötig sind, um das Ganze elektrotechnisch auf einem Niveau zu betreiben, dass es halt eben auch sicher ist. Also es gibt ganz, ganz viele regulatorische Hürden, die du auch erstmal nehmen musst, um sowas alles compliant nach deutschem Recht auch betreiben zu dürfen. Und wenn du das alles übereinander legst, dann kommst du halt sehr, sehr schnell zu dem Schluss, dass du eine Riesenorganisation dafür brauchst. In unserem Fall, wir sind 70 Mitarbeitende, die nichts anderes machen, als Ladeinfrastruktur zu betreiben. Das musst du dir mal vorstellen. Es ist wirklich irre, wenn du es mal auf die 4000 Ladepunkte runterbrichst, dann kommst du ja auch sehr schnell zu der Erkenntnis, dass du halt erhebliche wiederkehrende Umsätze brauchst und natürlich auch Deckungsbeiträge. Das heißt, du musst im Stromeinkauf auch sehr effizient werden, damit du mit so einem Business Geld verdienen kannst. Und deswegen glaube ich, dass das, was wir machen, wir sind nicht die einzige im Markt, aber wir sind einer von denen, die es, denke ich, mittlerweile am besten beherrschen, dass es für alle, die interessante Standorte haben und Ladeinfrastruktur als Teil ihres Offerings sehen, um ihren Standort attraktiver zu machen, ganz klar nur von Dritten betrieben werden sollte.
Wenn wir jetzt gerade bei den Partnern sind, mit dem, was ihr übernehmt, das heißt, für die Hotellerie, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, entstehen ja dann auch Kosten, damit die euren Service nutzen. Aber auch Einnahmen auf der anderen Seite, weil der Strom vor Ort verkauft wird? Oder ist es einfach so, dass die euch die Location zur Verfügung stellen, ihr stellt die Ladeinfrastruktur hin und man findet da irgendwie einen Deal? Kannst du das vielleicht mal noch aufskizzieren?
Der Markt hat sich da in mehreren Phasen entwickelt. Am Anfang war es ganz klar so, dass wir für die Errichtung der Ladeinfrastruktur nichts verlangt haben und im Gegenzug erwartet haben und auch erwarten durften, dass über sehr lange Zeiträume, wir reden hier von 10, 15, also 20 Jahren, eben auch die Möglichkeit besteht, an dem Standort Ladeinfrastruktur zu betreiben. Es ging dann so weiter, dass gerade jetzt im Bereich HPC, das dürfte jetzt in dieser Community auch kein Geheimnis sein, irgendwann Stellplatzpachten auch veranschlagt wurden. Das heißt also, wir reden davon, wenn jetzt irgendwie größere Retailer oder Fachmarktzentren ihre Stellplätze vergeben an Dritte wie uns, dass da typischerweise auch immer eine Stellplatzpacht dann fällig wird. Darüber hinaus gibt es natürlich auch Bestrebungen, und ich sage gar nicht, dass das negativ ist, ich erkläre gleich warum, dass an dem Strom mitverdient wird, dass man also eine Umsatzbeteiligung, einen Kickback, wie auch immer du es nennen willst, an den Location-Partner abgibt. Es wirkt jetzt erstmal kontraintuitiv, dass wir als Wireland sowas sogar befürworten, aber ich sage dir auch warum, weil du hast an ganz vielen Standorten natürlich die Situation, dass diese teure Ladeinfrastruktur, die wir mit unserem Geld errichtet haben, am Ende eist es, also von der Internal Combustion Engine, von einem Verbrennungsmotor, von einem Auto belegt wird, was dort nicht hingehört. Und je mehr der Location Partner incentiviert ist, dafür zu sorgen, dass diese Ladeinfrastruktur auch wirklich genutzt wird, desto besser ist es für uns, weil ich kann ja gar nicht in ganz Deutschland rumfahren und jeden Tag gucken, ob diese teuren Ladeinfrastrukturprojekte auch tatsächlich in der Form genutzt werden, wie wir das irgendwann mal vorgesehen haben. Also insofern, ich glaube, der Markt entwickelt sich mehr in die Richtung, dass diese Kollaboration zwischen dem Betreiber der Ladeinfrastruktur und demjenigen, der die Location bereitstellt, immer enger ist, immer mehr verzahnt wird. Und das finde ich grundsätzlich was Gutes.
Guter Ansatz, habe ich jetzt so noch nicht gehört, aber das kann ich zumindest schon mal aussortieren hier bei uns in der Gegend, wer nicht so ein Modell hat, weil da steht dann öfters mal die Ladeplätze mit Verbrennern zu tatsächlich. Da fehlt wahrscheinlich dieser finanzielle Anreiz, den du da jetzt ins Spiel gebracht hast. Aber ein guter Punkt. Du hast eben aber auch gesagt, abseits von Hotellerie, ihr sucht immer Standorte, ihr schaut in verschiedensten Bereichen, die du jetzt ja eben auch schon angerissen hast. Öffentliche Ausschreibung. Du hast vorhin schon so regulatorische Hürden in den Raum geworfen als Schlagwort. Ich kann mir fast vorstellen, und auch die Erfahrung, die ich jetzt schon in den letzten Jahren sammeln durfte, dass das ja auch nicht immer gerade einfach ist, da zu sagen, okay, wir wollen jetzt in entsprechender Masse Ladeinfrastruktur aufbauen.
Ja.
Wie geht das vonstatten? Oder wie kannst du das auch mal einschätzen für uns?
Ja, sehr gerne. Die Ausschreibung oder nennen wir es mal die Vergabe von öffentlichem Raum für den Aufbau von Ladeinfrastruktur ist das zentrale Problem beim Hochlauf der Elektromobilität in Deutschland. Das kann man, glaube ich, so mal auf den Punkt bringen. Jeder, der in dem Markt arbeitet, kennt die Situation. Nehmen wir mal ein ganz besonders krasses Beispiel, meine Heimatstadt München, unsere Heimatstadt München, wo wir mit Wireland auch sitzen. Seit 10 Jahren betreiben die Stadtwerke München Ladeinfrastruktur in München in einem absoluten Monopol. Seit 10 Jahren. Das muss man sich mal vorstellen. Es gab 2-mal den Versuch der Stadt München und ich kann diese Versuche auch nicht wirklich ernst nehmen, weil die beide gescheitert sind. Einmal vor der Bayerischen Vergabekammer, da wurde also ein Verfahrensfehler gemacht. Und das zweite Mal vor Gericht, da saß ich selber im Gericht, als die entsprechende Verhandlung geführt wurde, wurden diese Ausschreibungen oder Versuche einer Ausschreibung kassiert und danach ist genau wieder nichts passiert. Und was da konkret passiert ist, du musst dir vorstellen, es ist ein absoluter Systemfehler. Die Stadtwerke, und wir reden hier in Deutschland von hunderten Stadtwerken, bekanntermaßen gibt es über 800 Verteilnetzbetreiber und oft sind diese Verteilnetzbetreiber eben auch den lokalen Stadtwerken angegliedert, sind oft Tochtergesellschaften der jeweiligen Kommune, zum Teil zu 100%. Und diese Stadtwerke sind oft auch die Schatzkiste, die Schatulle der jeweiligen Kommune, weil die entsprechenden Überschüsse, die aus dieser monopolartigen Stellung, die die Stadtwerke in der jeweiligen Kommune haben, dann auch ganz viele öffentliche Projekte finanziert werden. Also machen wir es mal ganz konkret. Bürgermeisterin von Stadt X hat einen kommunalen Versorger, der entsprechend profitabel wirtschaftet. Und die Überschüsse, die daraus entstehen, aus diesen profitablen Wirtschaften, kann die Kommune wiederum verwenden, um das lokale Schwimmbad zu finanzieren. Es sind Geschenke an die Bürgerinnen und Bürger. Sowas ist politisch natürlich hochattraktiv. Und diese Kommune wird in der jeweiligen Stadt einen Teufel tun und wird dafür sorgen, dass die Stadtwerke, die eben diese Ladeinfrastrukturprojekte, wie zum Beispiel in München, aufgrund der sehr attraktiven Standorte, die ja in der Frühphase an dieses Stadtwerk vergeben wurden, sehr profitabel betreiben kann, tatsächlich irgendwann zurückgegeben werden oder von anderen, von Dritten in den Betrieb übergehen. Also insofern, man muss ganz klar sagen, da gibt es einen Systemfehler und der sieht halt eben so aus, dass durch diese Konstellation, die ich gerade beschrieben habe, öffentliche Ausschreibungen oft so gestaltet werden, dass dann doch wieder das lokale Stadtwerk gewinnt oder erst gar nicht ausgeschrieben wird und eben in quasi monopolartiger Stellung Ladeinfrastruktur in vielen deutschen Städten betrieben wird. Und das ist natürlich nicht im Sinne von Verbraucherinnen und Verbrauchern, weil, wen wundert, dadurch der Service schlecht und die Preise hoch sind. Und wenn du in so einem Monopol arbeiten kannst, dann lohnt sich der Betrieb von Ladeinfrastruktur wie in München auch schon mit 1000 Ladepunkten. Also die sind ja nicht den Marktkräften ausgesetzt. Die können im Prinzip die Preise würfeln und können beim Service sparen und können damit sehr viel Geld verdienen. Und auch dazu sind die Standorte natürlich hochattraktiv, die da vergeben wurden.
Wie man es besser machen kann, kann ich mir schon fast denken. Im Endeffekt auch in den Wettbewerb gehen, frei vergeben. Wie kann man es für die Stadt besser machen? Habt ihr da eine Möglichkeit? Weil du sagst ja zu Recht, für die ist das attraktiv, dass die Stadtwerke das machen. Das Geld bleibt in der Finanzschatulle der Stadt, kann für andere Projekte genutzt werden, was ja auch durch die Hintertür für die Bürger das Ganze auch wieder ein Stück weit interessant macht. Gibt es da irgendwie ein Konstrukt oder muss man einfach sagen, okay, das muss jetzt nach dieser Anfangsphase, die ja jetzt auch schon ein paar Jahre andauert, einfach mal in den freien Wettbewerb gehen und die Stadt muss irgendwo anders ihre Konten füllen?
Zweiteres. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir freien Wettbewerb brauchen. Wir haben letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, mit einer ganzen Reihe von anderen Unternehmen aus unserer Branche einen Verband gegründet, Charger e.V., Ladeinfrastruktur für Deutschland. Und was wir da gesehen haben, ist, dass viele andere Marktteilnehmer mit ganz ähnlichen Herausforderungen kämpfen wie wir. Und wir sind der festen Überzeugung, dass wir deutschlandweit einheitliche Regeln für die Vergabe von Ladeinfrastrukturprojekten brauchen. Das sagt übrigens auch der Masterplan. Es gibt in Deutschland alle Jahre wieder mal einen neuen Masterplan für Ladeinfrastruktur, der also ganz klar die Leitlinien rausgibt, nach denen Ladeinfrastrukturprojekte in Deutschland entstehen sollen. Und da geht es eben auch um die Harmonisierung der Vergabe im öffentlichen Raum und wir sehen es als Verband ganz genauso, stehen aber trotzdem vor der Herausforderung, dass wir in Deutschland bekanntermaßen einen sehr stark ausgeprägten Föderalismus haben und auch sowas wie kommunale Selbstverwaltung. Insofern Bundesrecht zu schaffen, um deutschlandweit einen regulatorischen Rahmen festzulegen, nachdem diese Projekte auch tatsächlich lokal dann entstehen können, ist gar nicht so trivial, juristisch gar nicht so trivial und trotzdem müssen wir daran arbeiten.
Und wie kommt er damit voran?
Wir kommen, was das Verständnis für die Problemstellung angeht, sehr gut voran. Aber die Umsetzung ist wirklich Handwerk und ein ganz, ganz dickes Brett. Und ich sehe es mittlerweile so, wir haben zum Beispiel als Verband einen Leitfaden rausgegeben für Kommunen. Und ich will jetzt auch gar nicht das Beispiel München, ist wirklich extrem negativ. Das Beispiel München jetzt hier auf so einen Sockel stellen. Es gibt ganz, ganz viele Kommunen in Deutschland, die mit großem Willen an dem Thema arbeiten und auch vieles richtig machen. Ausschreibungen gestalten, die wir zum Teil als Unternehmen gewinnen oder halt eben verlieren. Das ist auch völlig in Ordnung, aber die zumindest daran arbeiten. Und insofern gibt es da ganz, ganz viele Positivbeispiele. Und denjenigen, die den Willen haben, was vorwärts zu bringen, denen geben wir halt einen Leitfaden an die Hand und beschreiben dann wirklich, das ist so ein bisschen wie Malen nach Zahlen, beschreiben dann ganz genau, wie es juristisch auch wirklich umsetzbar ist, solche Projekte, solche Ladeinfrastrukturprojekte. Aber diejenigen, die eben dagegen arbeiten und die das Ganze zu verhindern versuchen, da bin ich der Meinung, da muss man am Ende eben auch juristisch tätig werden, weil es ganz klar geworden ist in den letzten Jahren, dass es Kommunen gibt, wie zum Beispiel die Stadt München, die das einfach nicht wollen. Die wollen keinen Wettbewerb. Die wollen ihr Stadtwerk protegieren und tun alles dafür, um die Stadtwerke München in dieser Position zu schützen.
was aus deren Sicht erstmal nachvollziehbar ist, aber deine Sicht verstehe ich auch vollkommen. Das ist, kommt ja immer darauf an, auf welcher Seite man dann schlussendlich steht oder wo man sich sieht, das ist klar. Aber gibt es dann auch positive Beispiele, wo du sagst, okay, aufgrund eurer Arbeit, aufgrund eures Wirkens hat sich schon was verändert und ihr seid auch in der Lage gewesen, die typischen Stadtwerke abzulösen und damit ja auch, das soll man ja auch nochmal betonen, Mehrwert für die E-Auto-Fahrer, Fahrerinnen dann zu schaffen, weil ja Verfügbarkeit, Service, Instandhaltung, diese ganze Thematik dann ja auch vorangetrieben wird, wenn eben nicht mehr diese monopolartige Stellung vorhanden ist.
Ja, da gibt es ganz viele Städte, also nehmen wir mal zwei, die ich jetzt bewusst rauspicke, weil wir als Wirelane in der einen Stadt kein Losglück hatten und in der anderen eben schon, ist jetzt Bremen und Frankfurt. Da wurde gelost und da haben wir einmal ein Los gewonnen und einmal haben wir kein Los gewonnen. Und es ist auch okay, die Art und Weise, wie diese Verlosungen gestaltet werden, ja, die sind aus unserer Sicht absolut gangbar. Da wird halt eben geguckt, nach welchen Kriterien sich Bewerber und Bewerberinnen dann auch tatsächlich für diese Standorte bewerben dürfen. Das macht auch absolut Sinn. Es würde keinen Sinn machen zu sagen, jeder, der Lust hat, eine Ladesäule zu bauen, darf das auch, weil dann hättest du natürlich ganz, ganz viele Bewerber, die von dem Thema einfach keine Ahnung haben und hättest dann vermutlich Qualitätsprobleme, die sich über Jahrzehnte dann in der jeweiligen Kommune eben festsetzen würden. Also die legen da bestimmte Qualitätskriterien an, die sagen, es muss eine bestimmte Anzahl von Ladesäulen schon über einen bestimmten Zeitraum betrieben worden sein, es muss eine gewisse finanzielle Stabilität nachgewiesen werden. Aber diejenigen, die das alles nachweisen können, die beteiligen sich dann an der Verlosung und dann hat man halt eben Losglück oder nicht. Und damit habe ich überhaupt kein Problem. Da sage ich, das, den Rest entscheidet der Markt. Und da, wo das so gelebt wird, hast du natürlich dann sofort eine Wettbewerbssituation, in der dann nicht mehr ein Spieler die Preise entscheiden kann oder ein Spieler sich eine unterirdische Qualität leisten kann, sondern wirklich alle gucken müssen, dass ihr Angebot halt in der jeweiligen Kommune auch den Markt standhält.
Wenn wir jetzt gerade beim Beispiel Frankfurt bleiben, kann ich mir das dann so vorstellen, dass Wirelane den Zuschlag für sämtliche Ladeinfrastruktur innerhalb der Stadt bekommt oder ist das dann nochmal nach Gebieten innerhalb der Stadt irgendwie ein Stück weit aufgeteilt, dass auch da nochmal Wettbewerb unter verschiedenen Anbietern vorhanden ist?
Zweiteres, auch ganz wichtig, also es muss auch so sein, wenn ein Anbieter die ganze Stadt gewinnen würde, dann hätten wir wieder ein Monopol für einen begrenzten Zeitraum, weil diese Ausschreibung natürlich nicht bis in alle Ewigkeit gelten, aber es ist ganz, ganz wichtig, dass eben in diesen Städten dann auch einzelne Lose für entsprechende Stadtgebiete vergeben werden, sodass dann halt eben innerhalb der Stadt auch Wettbewerb entsteht.
Und Wettbewerb äußert sich dann eben auch, ich sag mal, schlussendlich am Ladepreis, der beim Endkunden angezeigt wird und ankommt.
Klar, absolut, ja. Und auch da wiederum, du bekommst es ja selber jeden Tag mit, in der Branche wird natürlich viel darüber diskutiert, ob die Ladepreise nicht prohibitiv hoch wären, ob deswegen der Umstieg auf Elektromobilität nicht in der Geschwindigkeit vonstatten geht, wie es eigentlich möglich wäre. Ja, da kann ich nur sagen, wir jetzt als Betreiber, ich kenne meine eigene G&V, meine Bilanz ziemlich gut und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis wir mit dem, was wir tun, angefangen haben, Geld zu verdienen. Und die Gründe dafür sind sicher nicht, weil wir hier goldene Türklinken haben, sondern weil dieses Thema einfach unendlich lange dauert und wahnsinnig hohe regulatorische Hürden mit sich bringt. Wir als Wirelane würden sehr gerne heute schon 10-mal so viele Ladesäulen installieren. Das kannst du mir glauben. Wenn mir jemand die Konzessionen geben würde, ich würde sie heute bauen. Aber die gibt's halt eben nicht. Und der ganze Apparat, der nötig ist, um diesen ganzen Kriterien gerecht zu werden, die da halt angelegt werden für diese Ladeinfrastrukturprojekte im öffentlichen Raum, der muss finanziert werden. Und all das wird natürlich am Ende wieder auf die Kosten umgelegt, die dann am Ende auch Verbraucherinnen und Verbraucher zahlen. Ich kann nur sagen, die Preise an der Ladesäule, die sind aus Sicht der Betreiber definitiv nicht zu hoch. Wir müssen ganz woanders ansetzen, damit die runterkommen. Das eine Thema ist ganz klar die Wettbewerbssituation, die ich gerade schon genannt habe. Wir brauchen einfach viel mehr Anbieter an unterschiedlichen Standorten. Wir brauchen aber auch viel schnellere Verfahren, damit einfach die Verfahrenskosten deutlich runtergehen.
Und wie realistisch ist das, dass das in den nächsten Jahren dann auch passiert? Weil wir haben ja genau die Thematik, wir sehen jetzt gerade durch die Hormuz-Krise und verschiedene Kriege, dass E-Mobilität auch aufgrund gestiegener Benzinkosten doch an Attraktivität gewinnt schlussendlich. Auch Gebrauchtwagenmarkt findet ein bisschen Bewegung statt. Jetzt kommt man ja wieder dahin, wo dann die Branche wieder gefühlt diskutiert, brauchen wir mehr E-Autos, brauchen wir mehr Ladeinfrastruktur? Was können wir aktiv tun, damit die Ladeinfrastruktur dann eben auch Schritt hält mit dem wachsenden Markt? Was könnt ihr jetzt außer eurer, ich sag mal, außer dem täglichen Graben dann noch weitermachen?
Ich denke, dass ganz viele auch private Anbieter von Flächen jetzt sehr kurzfristig entsprechend reagieren werden, weil das, was du jetzt gerade angesprochen hast, das geht an den Menschen ja nicht vorbei. Das ist ja ein hochemotionales Thema. Versorgungskrise. Zuerst war es ja Gas durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine und zuletzt dann halt eben jetzt Öl durch die Blockade der Straße von Hormuz. Und diese Dinge, die berühren ja jeden. Es gibt ja niemanden, den es kalt lässt, weil jeder am Ende von Energie irgendwie betroffen ist. Und ich glaube, dass sich diese Wahrnehmung natürlich auch in den Köpfen derer verfestigt, die neben der öffentlichen Hand, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, aber eben nicht der einzige Faktor, halt eben auch über Flächen verfügen, die für halböffentliche Ladeinfrastruktur gut geeignet sind. Und da werden wir zum einen erleben, dass Standorte schneller erschlossen werden und zum anderen aber auch erleben, dass an Standorten, die schon erschlossen wurden, deutlich mehr Ladepunkte entstehen. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist quasi eine weitere Wachstumsdimension. Du hast einmal die Anzahl der Standorte und dann in der nächsten Wachstumsdimension hast du die Anzahl Ladepunkte pro Standort. Und die dritte Wachstumsdimension für uns dann natürlich auch die Auslastung. Das darf man auch nicht kleinreden. Wir hatten in den letzten Jahren an vielen Standorten massive Auslastungsprobleme. Und es liegt halt eben daran, dass der Hochlauf der Elektromobilität in Teilen dann doch nicht so schnell kam, wie das ursprünglich mal gedacht wurde.
Vor allem hat man ja auch nicht nur die A-Lagen dann immer, gerade wenn man so lose dann auch bekommt, sondern man muss halt auch mal B-, C-D-Lager mit bedienen, wo wahrscheinlich die Auslastung dann dementsprechend auch noch niedrig ist und auch erst in den nächsten Jahren dann wächst, was ja auch nochmal wieder unternehmerisches Risiko ist oder zumindest auch in die Zahlen schlussendlich mit einfließen wird.
Ganz wichtiger Punkt, wenn du einen großen Account hast und ohne da jetzt Namen zu nennen, aber das ist im Prinzip bei allen großen Location-Partnern so, dann sagen die natürlich nicht, such dir die Standorte aus, sondern sagen die, wir haben hier eine Herausforderung und wir müssen für unsere Kunden Ladeinfrastruktur anbieten und zwar überall und ihr seid als unser Partner in der Pflicht, dort die Infrastruktur auch aufzubauen, egal ob die von Anfang an performt oder nicht. Also insofern genau das, was du gesagt hast, den Effekt, den siehst du halt überall im Bereich Key-Accounting bei SMBs, also Small-Medium-Businesses, mittlere und kleine Unternehmen, da hast du es weniger stark, aber bei großen Accounts, klar, da musst du einfach dann auch überall liefern.
Und wo setzt Wireline jetzt seinen Fokus für die nächsten 5 Jahre dann verstärkt drauf? Weil ich sag mal, den regulatorischen Part, den haben wir angerissen, da seid ihr in eurem Verband drin, da arbeitet er dran. Ich glaube, leider, zumindest so wie ich es einschätze, wird da kurzfristig wahrscheinlich sich nichts großartig dran ändern an der Thematik. Also nicht von eurer Seite, sondern von der Gegenseite. Aber was könnt ihr aktiv von euch aus beeinflussen? Wo treibt ihr den Markt weiter voran für euch dann vor allem?
Um nochmal ein positives Beispiel zu nennen, wie sich Regulierung dann doch relativ schnell verändern kann, das ist im Baurecht. Und dann gehe ich gleich auf deine Frage ein, was wir als Wireline vorhaben. Wir haben als Verband in den letzten 18 Monaten sehr viel im Bereich Baurecht auch lobbyiert und haben versucht, Verständnis dafür zu generieren, dass wir eben in den Landesbauordnungen, wir haben 16 Landesbauordnungen in Deutschland, eben wegen den 16 Bundesländern, dass da eben die sogenannte Verfahrensfreiheit zum Standard wird. Verfahrensfreiheit bedeutet, du brauchst keine Baugenehmigung für die Errichtung von Ladeinfrastruktur und Nebenanlagen. Mittlerweile 11 Bundesländer haben diese Vorschläge übernommen und haben das in ihren Landesbauordnungen auch schon umgesetzt. Also insofern, da passiert auch viel. Aber ja, ich gebe dir recht, nicht alles können wir beeinflussen. Und oft sind es eben auch Dinge wie zum Beispiel eine deutschlandweite Vereinheitlichung der Vergaberichtlinien oder Kriterien. Das ist ein deutlich dickeres Brett. Ja. Also insofern, wir können da als Verband was tun, wir können als Unternehmen was tun. Aber jetzt zu deiner Frage, wie wir darauf reagieren als Wireline und wo wir hinwollen. Neben den bereits besagten Zielsegmenten, Hotellerie, Fitnessstudios, Krankenhäuser, On-Street-Charging, Retail, wo wir schon sehr, sehr stark sind. Für mich persönlich, vor dem Hintergrund meiner persönlichen Geschichte auch, dass ich seit sehr, sehr vielen Jahren eben auch Solarkraftwerke betreibe, für mich persönlich ist das Thema Solar Charging, wie ich das nenne, eine absolute Herzensangelegenheit. Also meine persönliche Vision ist, dass wir perspektivisch ganz, ganz viel Solarstrom, den wir in Deutschland ja haben, wir haben ja viele Millionen Solaranlagen auf deutschen Dächern und auf Freiflächen, dass ganz, ganz viel von dem Strom möglichst direkt von der Solaranlage ins jeweilige Elektroauto kommt. Da will ich in den nächsten Jahren ganz, ganz intensiv dran arbeiten und das macht aus meiner Sicht auch wirtschaftlich viel Sinn.
Definitiv. Ich glaube, da haben wir einen ganz guten Überblick bekommen über Wireline, so ein bisschen Blick hinter die Kulissen, was euch treibt und freue mich, wenn wir dann nochmal eine, ja, ich sag mal, Fortsetzung des Ganzen machen, wenn wir dann hoffentlich weiter sind und ganz viel Strom von den Dächern in die Fahrzeuge reinbekommen. Danke für deine Zeit, Konstantin.
Ich freue mich drauf, Sebastian. Danke.
Was nehmen wir jetzt alles mit aus dem Gespräch? Vieles. Einiges auf jeden Fall. Was mich an dem Gespräch mit Konstantin besonders gepackt hat, war dieser Blick hinter die Kulissen. Wie viel regulatorischer Aufwand und wie viele Standortpartner eigentlich hinter einer einzigen Ladesäule stecken. Und das Bild und das Beispiel München zeigt ziemlich deutlich, wie sehr fehlender Wettbewerb den Ausbau bremsen kann. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank von mir an dich, dass du bis hierhin zugehört hast. Schalte auch gerne nächste Woche wieder ein, wenn die kommende Folge des ERN-Podcasts online geht. Mach's gut, bis dahin, ciao.